Nehmt Platz und schlagt bitte mit mir auf Markus Kapitel 9. Markus Kapitel 9. Wir lesen heute die Verse 30 bis 41. Das ist unser Predigttext für heute. Markus 9, 30 bis 41. Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa. Und er, nämlich Jesus, wollte nicht, dass es jemand erfuhr. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen: Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert. Und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Und er kam nach Kapernaum, und als er zu Hause angelangt war, fragte er sie: Was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die Zwölf und sprach zu ihnen: Wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Und er nahm ein Kind und stellte es mitten unter sie. Und nachdem er es in die Arme genommen hatte, sprach er zu ihnen: Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Johannes aber antwortete ihm und sprach: Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt, in deinem Namen Dämonen austreiben, und wir wehrten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach: Wehrt es ihm nicht, denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, wird mich bald darauf schmähen können. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Denn wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Gottes Wort. Amen. Der Titel dieser Predigt lautet: Die Größe, der Letzte zu sein. Die Größe, der Letzte zu sein. Im Deutschen gibt es eine Beschimpfung, die, zumindest bin ich dessen nicht gewahr, es im Englischen, vielleicht im Französischen, ich weiß es nicht, so nicht gibt. Im Deutschen kann man sagen: Du bist das Allerletzte. Du bist das Allerletzte. Und ich hoffe, das hat noch niemand zu euch gesagt: Du bist das Allerletzte. Denn wenn sowas jemand zu dir sagt, dann bedeutet das, dass er dich für unwürdig, nervig, peinlich oder blöd oder irgendwie abstoßend hält. Es ist interessant, dass unsere deutsche Sprache so jemanden den Allerletzten nennt. Nicht den Allergemeinsten oder den Allerfiesesten oder den Allerschlimmsten, sondern den Allerletzten, den Letzten einer Reihe, den Untersten einer Ordnung oder den Abgeschlagenen in einer Gruppe. Ich glaube, wenn man auf Englisch zu jemandem sagen würde: You are the last, würden Engländer hingehen und sagen: Was? You are the last? Was soll das heißen? In unserem Text heute geht es um die Allerletzten. Es geht um die Allerletzten. Und es ist bemerkenswert, dass die Allerletzten in Jesus' Sprache kein Schimpfwort sind, sondern aus Jesus' Sicht ist dieses Wort Allerletzter ein Wort voller Ehre und Würde und versteckter, aber wahrer Größe. Unser Text scheint von Vers 30 bis 41 eigentlich gar nicht so irgendwie zusammenzuhängen. Vielleicht ist euch das aufgefallen, dass ihr sagt: Hä, das ist irgendwie so ein Text, da geht es um viele verschiedene Dinge. Da geht es um den Kind und da geht es irgendwie am Ende, fragt der Johannes noch, was mit einem anderen ist, der Dämonen austreibt. Und dann geht es um die zweite Ankündigung von Jesu Leiden. Wie hängen diese Sachen zusammen? Was ist das gemeinsame Thema dieses Textes, dieses Predigttextes von heute? Nun, es ist genau das. Die Allerletzten, die Abgeschlagenen, die sich unterordnen. Das ist das Thema dieses Textes. Die zweite Ankündigung von Jesu Leiden und Sterben ist wie auch die erste Ankündigung, wenn ihr euch erinnert, in Markus 8, Vers 31, das Stichwort für eine Lehre über das Leben von Christen, über das gekreuzigte Leben, könnte man sagen. Damals, bei Markus 8, Vers 31, als Jesus zum ersten Mal sein Leid ankündigte, ging es um das Thema, wenn du mir nachfolgen willst, musst du dein Kreuz auf dich nehmen. Wenn du dein Leben erhalten willst, musst du dein Leben verlieren. Jetzt, nach dieser zweiten Ankündigung, geht es um einen anderen Schwerpunkt von demselben Thema, nämlich, wer mir nachfolgen will, der muss sich als allerletzter einreihen. Der muss ein Diener sein. Der muss seine Größe darin sehen, dieser Allerletzte, diese Schimpfwortposition zu werden. In Markus 8 hat Jesus darüber gelehrt, dass Christen ein Leben eines Gekreuzigten leben müssen. Hier lehrt er, dass sie ein Leben als Allerletzter führen sollen. Dort ging es um die Akzeptanz von Leid. Hier geht es um die Akzeptanz von Dienst. Dort hat Jesus gelehrt, nach seiner ersten Ankündigung von Leiden, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen müssen. Hier lehrt er nach der zweiten Ankündigung, dass wir ein Kind annehmen müssen, als Beispiel dafür, für ein ganz geringes Wesen in der damaligen Gesellschaft. Kurz gesagt, die Ankündigung der Leiden hat immer dazu geführt, dass Jesus über das Leben von Christen gelehrt hat. Damals ging es um Leidenswilligkeit in Kapitel 8 und jetzt geht es um Demut, um Unterordnung. Demut ist eigentlich der richtige deutsche Begriff. Und er hat eine sehr schöne Etymologie, sagt man, eine sehr schöne Herkunft. Das deutsche Wort Demut bezeichnet nämlich genau, worum es hier geht. Es kommt aus dem Althochdeutschen, habe ich gelesen, und dort hieß es Demuti. Demuti. Und es ist zusammengesetzt aus zwei althochdeutschen Wörtern, nämlich Dirnon, dienen, und Murti, der Mut, aber nicht im Sinne von ein mutiger Held, sondern das Gemüt, der Sinn, die Einstellung. Demuti war die Einstellung eines Dieners, die Gesinnung eines Dieners. Das ist Demut. John MacArthur hat gesagt, Demut ist die Tugend, der Letzte zu sein. Das fand ich ein sehr schönes Zitat, die Tugend, Letzte zu sein. Und das ist das Thema unseres Predigttextes heute, die Tugend, der Letzte zu sein, die Größe, der Letzte zu sein, die wahre Größe, die sich verbirgt im Dienst des Allerletzten. Und unser Predigttext ist schon wie eine gute Predigt aufgebaut. In den Versen 30 bis 32 finden wir in der Ankündigung des Leidens Jesu das Vorbild für Demut. Es ist das Vorbild für jeden Christen, der ein demütiges Leben führen will und nicht umsonst das Stichwortgeber für die Frage, die danach Jesus mit den Jüngern bespricht. Was habt ihr besprochen? Das zweite in den Versen 33 bis 35 ist die Lehre von der Demut. Dort erklärt Jesus seinen Jüngern die Wichtigkeit und die Bedeutung von Demut. Also das Vorbild von Demut, die Lehre von Demut. Und dann gibt er ihnen zwei praktische Anwendungen. Oder es gibt zwei praktische. Er gibt ihnen eine, nämlich ein Kind, das er in die Mitte stellt. Die andere liefert Johannes. So haben wir unsere drei Punkte für die Predigt. Das Vorbild der Demut, die Lehre von der Demut und die Anwendung der Demut. Was ist das Vorbild oder was ist das Urbild, der Inbegriff aller Demut? Die Antwort lautet natürlich Jesus Christus. Ein einziges Mal in den Evangelien charakterisiert sich Jesus selbst. Er spricht über sich selbst, wie er ist. Dieses eine Mal sagt er Folgendes in Matthäus 11, 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ist nicht interessant, dass Jesus hinzufügt, von Herzen, von Herzen? Von Herzen heißt nicht, oh, ich fühle mich so demütig, sondern von Herzen heißt, mein ganzer innerer Mensch, alles in mir drin, mein Wollen, Fühlen und Denken, ist darauf ausgerichtet, zu dienen. Ist keine Show, ist keine Pflicht, wo ich das Gesicht verziehe, sondern es ist mein Wesenskern, mein Leben. Ich bin von Herzen demütig, das war Jesus, ein Diener in seinem ganzen inneren Sein. Vielleicht das krasseste Beispiel für Jesus' Dienst war, als er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Seine Jünger waren entsetzt darüber. Jesus nimmt sich eine Schürze, begibt sich auf die Knie und fängt an, ihnen die Füße zu waschen. Das war ein Dienst, den ein jüdischer Sklave nicht leisten musste. Ein jüdischer Sklave konnte sagen, so weit erniedrige ich mich nicht. Das muss ein anderer machen. Das war ihnen nicht zuzumuten und das tut Jesus. Und Jesus sagt ihnen, warum er das tut. Hört mal hin, was er sagt in Johannes 13, Vers 13. Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, der Alleroberste, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Jesus' Leben ist das Vorbild für die Murti, für die Einstellung eines Dieners. Also, die Ankündigung des Leidens Jesu ist zweierlei. Einerseits natürlich die Fortsetzung der Lehre des Christus. Er will, dass seine Jünger verstehen, dass er leiden wird in Jerusalem und sterben wird. Das Zweite ist aber, es ist der Anlass für eine Lehrstunde darin, was heißt Christ zu sein. Nämlich Diener zu sein, wie er. Lass uns nun den Text betrachten. In Vers 30 steht, und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa, und er wollte nicht, dass es jemand erfuhr. Jesus bricht aus Caesarea Philippi auf, dort wo sie waren. Der Berg der Verklärung, Ausleger sind sich uneinig, es war vermutlich der Berg Hermon, ein sehr hoher, schneebedeckter Berg. Und jetzt zieht er von dort oben, es ist im Norden, ganz im Norden von Israel, wieder hinunter Richtung Galiläa. Aber interessant ist, dass Galiläa nicht sein Ziel ist. Es ist nur Station. Galiläa, wisst ihr, war seine Homebase, seine Heimat. Ja, der Text sagt hier, er kommt nach Hause in Kapernaum. Das war natürlich nicht sein Hause, er kam aus Nazareth. Aber dort, das war seine Station, wahrscheinlich das Haus des Petrus. Aber es ist nicht mehr sein Ziel. Warum? Weil er ein anderes Ziel hat. Seine Zeit in Galiläa ist vorbei. In Markus 10, Vers 32 lesen wir, was Jesus jetzt vorhat. Sie waren aber auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem und Jesus ging ihnen voran. Sein Ziel ist Jerusalem. Und was das bedeutete, das war den Jüngern klar. Ich lese den Vers weiter. Und sie, die Jünger, entsetzten sich und folgten ihm mit Bangen. Jesus tritt den Weg an. Den Weg des größten Dienstes für die Menschheit, den Weg zu seiner Kreuzigung. Und wie da steht, er wollte nicht, dass es irgendjemand erfuhr. Die Zeit der Lehre in Galiläa ist vorbei. Markus Kapitel 4, wo er die ganzen Volksmengen, und da sagt Markus, er lehrte sie vieles. Diese Zeit ist vorbei. Ab jetzt hat er einen neuen Fokus, seine Jünger. Vers 31, denn er lehrte seine Jünger. Das ist der Grund. Er wollte unabgelenkt sein. Es geht um seine Jünger. Sie müssen jetzt verstehen. Sie müssen die Botschaft weitertragen. Sie müssen verstehen, was es bedeutet, Christus nachzufolgen. Jüngerschaft ist das Hauptmotiv des zweiten Teils des Markus-Evangeliums. Jesus lehrt seine Jünger über sich, über Christus und über sie, über Christentum. Und immer wieder wiederholt er, dass er leiden muss und dass auch sie leiden müssen. Und hier geht es eben um das Leid, der Allerletzte zu sein, so wie er der Allerletzte war. Was lehrt er seine Jünger? Er spricht zu ihnen, Vers 31, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tag auferstehen. Es gibt drei Leidensankündigungen Jesu. Wenn man die drei vergleicht, fällt etwas auf. Diese zweite ist die kürzeste und diese zweite enthält ein Wortspiel, die für das Thema von Demut und Dienersein ganz besonders wichtig ist. Jesus sagt hier, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert. In Markus 8 und Markus 10, den anderen beiden Ankündigungen, spricht er von obersten Priestern und Schriftgelehrten, an die er ausgeliefert wird. Nur hier spricht er von den Händen von Menschen. Seht ihr diesen Reim? Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert. Die Hände der Menschen, der Sohn des Menschen, was hat das miteinander zu tun? Was bedeutet überhaupt dieser Titel Sohn des Menschen? Das müssen wir verstehen, um zu verstehen, was dieses Wortspiel hier zu bedeuten hat. Also wer ist dieser Sohn des Menschen? Dies ist ein Titel, der sich im Alten Testament vor allem beim Propheten Hesekiel findet. Dort redet Gott den Propheten immer wieder als Menschensohn an. Und das heißt einfach einmal nur, du bist ein Mensch. Du bist der Sohn von einem Menschen, genauso wie Jesus später sagt, dass er der Gottessohn ist, der Sohn von Gott. Menschensohn kann einfach nur heißen, du bist menschlich, ein Mensch. Es gibt aber auch eine andere Stelle im Alten Testament, von der wir auch heute Morgen in der Predigt gehört haben, nämlich Daniel 7, wo von einem ganz bestimmten Wesen gesprochen wird, das Daniel in einer Vision im Himmel sieht. Und das Besondere an diesem Wesen ist, dass es sich von allem anderen, was Daniel in dieser Vision sieht, unterscheidet. Und das Besondere an diesem Wesen, das charakteristisch andere an diesem Himmelswesen ist, dass es aussieht wie ein Mensch. Es sieht aus wie ein Mensch. Es ist keins von diesen anderen fantastischen Wesen. Es sieht aus wie ein Mensch, wie der Sohn eines Menschen. In Daniel 7,13 sieht Daniel: Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Daniels Vision zeigt ihm Jesus, das wissen wir, den menschgewordenen Gott, wie er nach seinem Tod zur Rechten Gottes auffährt, wie er alle Macht im Himmel und auf Erden erhält und wie der König Jesus seine ewige Herrschaft antritt. Jesus ist der versprochene Nachfahre Evas, der Drachentöter, der zweite Adam, der das vollbringt, was Adam hätte vollbringen sollen, wie wir in der Bibelstunde gehört haben, und der den leeren Thron quasi bezieht und das Gesetz erfüllt und die Schlange tötet. Aber nicht nur das, es geht weiter. In Daniel 7, Vers 27 wird Daniel die Bedeutung dessen erklärt, was er hier sieht. Hört mal zu. Aber das Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden. Das Königtum wird diesem Menschensohn gegeben werden. Es wird aber dem Volk der Heiligen gegeben werden, irgendwie in einer geheimnisvollen Art und Weise, die in Daniel überhaupt noch nicht klar ist, wird dieser Menschensohn auf dem Thron sitzen, aber irgendwie nicht der Menschensohn, sondern ein Volk von Heiligen, das er mit sich führt, die mit ihm oder in ihm irgendwie auf dem Thron sitzen. Wir, rückblickend oder rückblickend, ja, aus dem Neuen Testament, wissen natürlich, wovon dies spricht, dass Jesus seinen Leib am Kreuz gibt und sein neuer Leib, nämlich die Gemeinde, wo wir Glieder sind, mit ihm regieren wird in Ewigkeit. Das sieht Daniel in einer geheimnisvollen Art und Weise, die überhaupt noch nicht klar ist. Der Menschensohn wird nämlich für die Menschen sterben, damit die Menschen mit dem Menschensohn regieren. Der Punkt der ganzen Daniels Vision ist dieser: Ein Mensch, ein Nachfahre Adams, wird in den Himmel aufsteigen und er wird die herrlichste Majestät und Herrschaft der ganzen Welt antreten. Er wird der Inbegriff von Größe sein. Alle Nationen werden sich vor ihm beugen. Kein Knie wird aufrecht bleiben. Er ist der Erste aller Schöpfung und wird ein heiliges Volk mit sich erhöhen. Stopp. Schnitt. Das heißt Menschensohn. Und jetzt kehren wir zurück zur Ankündigung Jesu, des Leidens. Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen ausgeliefert. Dieser erste aller Menschen, dieser Inbegriff der Zinne des Menschengeschlechts, dieser Mensch aller Menschen, dieser außergewöhnliche Mensch, dieser höchste aller Regenten unter Menschen, wird der allerletzte sein in den Augen der Menschen, nämlich derjenigen, die er zu retten kam. Der Menschensohn in den Händen der Menschen. Die absolute Erniedrigung dieses Allerhöchsten, das ist der Kontrast, den wir hier sehen, in seinem Tod und auch vorher. Wisst ihr, wie Jesus sein Leben als Menschensohn beschreibt? Hier sind einige Dinge, die Jesus über sein Leben als Menschensohn sagt und über seine Erniedrigung. Matthäus 8, Vers 20. Die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Der Menschensohn ist heimatlos. Nicht mal ein Kissen hat er. Er, dem die Welt gehört, gehört nicht mal ein Schlafplatz. Lukas 12, Vers 10. Jedem, der ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Er, dessen Name erhöht ist über alle Namen, er wird geschmäht werden und er wird es zulassen. Matthäus 11, Vers 19. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Da sagen sie, wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsäufer? Er wird beschimpft werden. Er, der moralischste unter allen Menschen, der diesen Thron bezieht, weil das Gesetz gehalten hat wie kein anderer. Ihm werden sie Unreinheit und Ausschweifung vorwerfen, die selbst vor Sünde bis zum Himmel stinken. Warum tut er dies alles? Warum erleidet er dies alles? Warum erniedrigt er sich so? Markus 10, 45. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist das Geheimnis des Ersten unter den Menschen, des großen Daniel-Königs. Er kam aus Liebe und zum Dienst für dieses Volk, das er mit sich bringt auf den himmlischen Thron. Das war sein Ziel, der Inbegriff seines Lebens. Von Herzen Diener sein. Was für ein Kontrast, oder? Zu der Welt, in der wir leben. In der Welt, in der wir leben, da zählt jemand, der bestimmen kann oder dem andere Leute zuhören oder der viel hat oder was gilt, wer einen Titel hat, wer irgendwie Positionen weit oben hat, hoch ansitzt bei Tisch oder in irgendeiner Hierarchie, der Applaus kriegt, irgendeine Art von Ehre hat. Aber all dies war für Jesus nichts. Ganz und gar nichts. Den persönlich krassesten und aussagekräftigsten Vers finde ich Johannes 13, Vers 31 und ich will ihn euch vorlesen. Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Und du fragst dich vielleicht, wann sagt Jesus das? Wann sagt er, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht? Jetzt ist die Zeit, wo ich mit meinem Titel Sohn des Menschen, größter Herrscher aller Herrscher, Erster im Himmel, die Herrlichkeit bekommen habe, die mir zusteht. Wann ist meine Ehre endlich vollkommen geworden? Wann ist dieses Jetzt? Dieses Jetzt ist in Johannes 13, 31, kurz nachdem Judas ihn für 30 Silberlinge wie ein Stück Vieh verkauft hat. Nachdem Jesus in einem symbolischen Abendessen seinen Körper seinen Jüngern zu essen gegeben hat. Nachdem Jesus die Schürze eines Dieners zum Schock seiner Nachfolger angezogen hat. Nachdem er die letzte ruhige Stunde seines Lebens verbracht hat und den Fuß gesetzt hat auf dem Weg zum Kreuzestod. Versteht ihr? Diener sein, das war nicht seine Pflicht. Das war seine Herrlichkeit. Es war seine Ehre. Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht in der Stunde seiner größten Erniedrigung. Es ist das eine, wenn ein Mensch für einen anderen Menschen stirbt. Aber Jesus zeigt hier seinen Jüngern, es stirbt der Menschensohn, der erste aller Menschen in den Händen derer, die er retten will. Und das ist das Vorbild von Demut. Der erste Punkt, wenn du so willst. Für uns als Christen natürlich in ganz besonderer Art und Weise. Dein Herr hielt seine hohe Stellung nicht wie ein Stück geraubten Schatz fest. So nach dem Motto, ich muss diese Stellung behalten, sondern er gab sie weg und verteidigte sie nicht. Er gab sie weg, weil sie ihm so gehörte. Das ist die Lehre, das ist das Vorbild der Demut, das er uns gegeben hat. Und jetzt verstehen wir auch den Kontrast zur Diskussion, den jetzt vielleicht die Jünger führen. Ist das nicht für einen Kontrast? Ja? Die Jünger reden auf dem Weg darüber, wer der Größte ist. Und Jesus lehrt ihnen, dass der Menschensohn sein Leben gibt für die Menschen. Und so kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, nämlich zur Lehre von der Demut. Jesus lehrt seine Jünger über dieses wichtige Prinzip der Demut. Über Letzter sein, Diener sein, über diese Dinge. Vers 32 bis 33. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Und er kam nach Kapernaum, und als er zu Hause angelangt war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs verhandelt? Es gibt viel, was bei den Jüngern vorgeht, in ihren Köpfen und Diskussionen, was sie nicht mit Jesus teilen wollen. Warum, wissen wir nicht. Ich halte es für durchaus möglich, dass sie sich vielleicht nicht bei ihm blamieren wollten. Vielleicht war es ihnen wichtig, keine dämlichen Fragen zu stellen. Ich als Lehrer kenne das. Ja, wir sagen immer, es gibt keine dämlichen Fragen, aber es gibt dämliche Fragen. Vielleicht war ihnen das einfach wichtig. Nicht zurückfallen hinter andere Jünger, die schon mehr wissen. Sie haben ja mitgekriegt. 3 Jünger durften auf den Berg der Verklärung rauf. Petrus, Jakobus und Johannes. Vielleicht hatte man irgendwie eine bessere Chance, in diesen erlauchten Kreis aufzusteigen oder zumindest nicht ganz zurückzufallen, wenn man sich nicht dämlich stellte. Wir wissen es nicht, aber es würde gut zu ihrer Diskussion um Rang und Ansehen passen. Die Reaktion der Jünger ist sprechend. Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Was zeigt ihr Schweigen? Was denkst du, warum sie schwiegen? Es war ihnen wahrscheinlich peinlich, was sie da miteinander besprochen haben. Sie schämten sich. Vielleicht gerade angesichts dessen, was Jesus ihnen gerade über sein Leiden als Menschensohn gesagt hatte. Wie können wir so dumm sein? Wie können wir so unverschämt sein, uns darüber Gedanken zu machen, wer der Größte ist? Aber wenn wir ehrlich sind, sind doch solche Gedanken da, oder? Ich meine, das war eine echte Männergesellschaft, die 12 da. Und man sagt Männergesellschaften nach, dass sie eine Hackordnung brauchen. Wer ist Alpha, wer ist Beta, wer ist Allerletzter? Und ihre Diskussion, wer der Größte ist, hatte vielleicht auch einen ganz praktischen Hintergrund. Wenn der Rabbi nicht mehr da ist, wenn der Rabbi nicht mehr befiehlt, wer ist dann der Erste? Wer sagt dann, wo es hingeht? Vielleicht war das auch das Thema, weswegen sie das diskutiert haben. Das war eine Riesenfrage für die Jünger. In Markus 10 werden wir nach der 3. Ankündigung des Leidens Jesu genau die gleiche Frage wieder haben. In Markus 10, Vers 35 treten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu Jesus und sagen: Wir haben Anliegen. Wir würden gerne den rechten und linken Platz in deinem Reich haben, neben deinem Thron. Rang und Ansehen. Ne? Dieser Petrus da, dieser Fels, das ist ein ziemlicher Depp, oder? Das siehst du doch auch. Wir wollen lieber die beiden sein, die da sind. In Matthäus ist es, glaube ich, erfahren wir sogar, dass ihre Mutter vorschicken. Also die Mutter kommt und bittet für die beiden Söhne, fällt vor Jesus auf die Füße. Also man kann sagen, was man will über die Evangelien. Sie halten nichts zurück. Ja? Sie zeigen die brutale Ehrlichkeit, was diese Jünger für eine Truppe waren. Aber woher kommt, es war eine wichtige Frage für sie, ja, das sehen wir. Aber woher kommt dieses Denken in Rangfolgen? Nun, zum einen, ihr religiöses Vorbild damals, das waren die jüdischen Rabbis. In den rabbinischen Schriften damals zum Beispiel ging es oft um eine ganz gelehrte Frage, nämlich, wie wird die Sitzordnung sein im Himmel? Sitzen die Engel näher an Gottes Thron als die Pharisäer? Wichtige Fragen. Ja? Wo sitzen die Sadduzäer im Verhältnis zu den Pharisäern und wo sitzen dann die Engel? Ja, das war eine wichtige Frage, um die viele Schriften sich drehten. Oder wenn man zum Beispiel ein Fest veranstaltete, gab es eine lange Tafel und die würdiger waren, durften sich näher zum Gastgeber setzen und die etwas unwürdig waren, setzten sich runter. Ihr kennt vielleicht dieses Gleichnis Jesu, wo er sagt, setzt euch nicht oben an, sondern setzt euch unten an. Ja? Das ist das ähnliche Thema. Das war damals die soziale Norm. Das war die Kultur, in der die Jünger lebten. In Matthäus 5 tadelt Jesus diese Kultur. Ja? Beten, um gesehen zu werden, spenden, um gesehen zu werden, fasten, um gesehen zu werden, um jemand zu gelten, um groß zu sein. Aber das war die Kultur, in der die Jünger aufwuchsen. Und so anders ist es bei uns nicht, oder? Diese Frage, wer ist der Größte, das ist auch etwas, was unsere Kultur uns einimpft. Na, was für einen Abschluss hast du oder was für einen Job hast du oder wo bist du im Urlaub hingefahren? Was für ein Auto fährst du? Hast du irgendeinen Titel, Doktor, Professor, Studienrat, was auch immer? So anders ist es bei uns nicht. Bei uns ist doch auch so, dass es viele gibt, die nichts zählen. Hausfrauen zum Beispiel. Müllmänner. Oder Hausmeister. Putzfrauen. Was haben all diese Jobs gemeinsam? Es sind Dienstjobs. Am untersten Ende des Spektrums angesiedelt, haben nichts zu sagen, sind nicht weit oben in der Hierarchie, die Diener der Diener der Diener. Nun gut, wir wissen nicht, warum sie diese Frage stellten. Vielleicht wollten sie einfach Jesus praktische Nachfolge regeln. Vielleicht wollten sie einfach klarstellen, wer Alpha-Tier und Allerletzter ist. Aber achte mal drauf, wie Jesus auf ihre Frage, wer der Größte ist, reagiert. Vers 35. Und er setzte sich und rief die 12 und sprach zu ihnen: Wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Fällt dir was auf an Jesus' Antwort? Was hättest du gesagt? Wenn jemand der Erste sein will, so bist du aber ein schlimmer Sünder. Aber was bist du für ein Egoist? Wenn jemand der Erste sein will, da ist mit deinem Herz was nicht ganz in Ordnung. Wenn jemand der Erste sein will, dann muss er sich erstmal hinsetzen und muss diese Frage aus seinem Herzen tilgen, der Erste sein zu wollen, ein Großer sein zu wollen in meinem Reich. So etwas ist eine schändliche Frage. Sagt Jesus nicht. Genauso wie in Markus 8. Er verurteilt die Leute nicht, die sagen, ich will leben. Ich will leben. Er sagt, gut, du willst leben, super, dann gib dein Leben weg, damit wirst du es retten. Aber tu eines nicht, wenn du dein Leben retten willst. Versuch es nicht zu retten, denn dann wirst du es verlieren. Und genauso hier, er sagt nicht, du bist blöd, wenn du dir diese Frage stellst. Ich will groß sein, ich will der Erste sein. Das ist überhaupt nicht. Auch Jakobus und Johannes im nächsten Kapitel, er fragt, sie könnte den Kelch trinken, den ich trinke. Könnt ihr das zusammenbringen, was ihr dafür tun müsst, groß zu sein in meinem Reich? Es ist keine blöde Frage, ein Großer zu sein bei Jesus. König David hatte seine Helden, oder? In 1. Samuel 23 gibt es eine lange Liste von den mächtigen Männern Davids. Da wurden die Helden aufgeschrieben des Königs Davids. Meint ihr, dass König Jesus keine Helden will, keine Großen in seinem Reich? Oh doch. Jesus hat nichts gegen Helden. Jesus hat nichts gegen Groß, aber es sind eben andere Helden als bei David. Bei David waren also ja, die Großen und die konnten gut kämpfen und mit Schwert und Muskeln und all diesen Dingen. Gutes strategisches Geschick. Aber David war ein weltlicher König. Jesus ist ein himmlischer König. Seine Helden, seine mächtigen Männer und Frauen, die sehen ganz anders aus als Davids mächtige Männer und Frauen. Und als die mächtigen Männer und Frauen, die diese Welt uns zeigt. Jesus hat zwei Worte für die Helden in seinem Reich. Eschatos und Diakonos. Eschatos heißt Letzter. Diakonos heißt Diener. Eschatos, Letzter, ist ein Begriff des Rangs, der Platz an einer Tafel, die Position in einer Gruppe. Helden sind Eschatoi, Letzte. Und Helden sind zweitens Diakonoi, Diener. Diener, das ist ein Beruf, Diakonoi, das waren zum Beispiel in Johannes 4 bei der Hochzeit von Kana, das waren die, die die Tische bedient haben, das waren Diakonoi, Diener. Nicht Sklaven, Douloi, die Sklaven mussten dienen, die waren unter der Knechte, unter der Rute des Herrn. Diakonoi, das waren freiwillige Diener, die dienten freiwillig an den Tischen. Das war kein angesehener Beruf natürlich, so wie Müllmann, Hausfrau oder Hausmeister bei uns. Und das war damals genauso wie heute. In einem Dialog schreibt der Philosoph Platon, wie kann ein Mensch glücklich sein, wenn er jemandem dienen muss? Das war die Einstellung der Zeit. Dienen und glücklich sein, dienen und groß sein, das passt nicht zusammen. Diener sind nicht solche. Aber siehst du, König Jesus, der Menschensohn, sagt, so sind meine Helden. Die werden eines Tages in meiner Heldenliste stehen. Die mächtigen Männer meines Reiches sind Eschatoi und Diakonoi, Letzte und Diener. Warum? Weil das auch meine Ehre war, meine Ehre als Menschensohn. Wisst ihr, die Einstellung der Welt ist, groß sein, Macht haben, Gewalt ausüben, aber in Jesus gemeint ist es gerade umgekehrt, die Diener und die Letzten sind die Großen. Das ist die Lehre von der Diemurti, von der Einstellung zum Dienen. Doch Jesus macht es ganz praktisch. Er gibt den Jüngern eine Anwendung und das ist der dritte Punkt der Predigt. Die Anwendung oder Illustration, die Jesus wählt. Lasst sie uns lesen, Verse 36 und 37. Und er nahm ein Kind und stellte es mitten unter sie und nachdem er es in die Arme genommen hatte, sprach er zu ihnen: Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Kinder waren zu Jesus Zeit eher kleine Erwachsene und galten nicht viel. Und auch da sehe ich eine große Parallele zu der Zeit, in der wir leben. Kinder gelten nicht viel, zumindest die Allerkleinsten, wenn sie noch nicht geboren sind. Diese abzuwimmeln, diese sich um die zu kümmern, für die zu demonstrieren und sich einzusetzen, ist eine Schande in unserer Welt. Solche Kleinen stellt Jesus als ein Beispiel für das, worüber er spricht, in die Mitte. Und sagt, willst du ein Beispiel sehen für Diemurti, für Dienst und Demut, dann schau hier hin. Hier ist ein Kind. Und dieses Kind stellt er nicht einfach hin, sondern er nimmt es in seine Arme. Das ist nicht nur ein Unterrichtsgegenstand, das ist das Herz Gottes, was überfließt. Von Herzen demütig. Wisst ihr, die Jünger selbst, für die war das keine Selbstverständlichkeit. In Markus 10, Vers 13 kommen Menschen und bringen Kinder, Paidioi, zu Jesus. Und was tun sie? Sie wimmeln sie ab und sagen, dafür hat der Meister keine Zeit. Und diese Paidioi, so ein Paidion, so ein Kindlein, vielleicht 6 Jahre alt, vielleicht Petrus Kind, weil wir wahrscheinlich ist er in Petrus Haus, ja, zu Hause in Kapernaum. Vielleicht Petrus Kind nimmt er in die Mitte und sagt, hier gebe ich euch ein Beispiel für die Demut, für Letzter sein, für Diener sein. Das ist sein praktisches Anschauungsbeispiel, was es heißt, die Geringsten zu lieben, ihre Interessen über die eigenen zu stellen und sie aufzunehmen, wie ein Gastgeber einen Gast. Wie schwierig ist das? Als ein Gastgeber so ein kleines Kind aufzunehmen, ihm zu dienen. Verstehst du, den Geringsten zu Diensten zu sein, das ist wahre Größe für Gott. Und wenn ihr euch mal hier im Raum umschaut, dann schaut mal auf die Jesus in unsere Mitte gestellt hätte, als ein Beispiel dafür, was es für dich heißt, groß und ein Held im Reich Gottes zu sein. Ich sehe zum Beispiel den Elia hier. Ich sehe Ben da drüben. Ich weiß gerade nicht, wo Leti und wo Johannes und wo Sophia sind oder wo vielleicht ganz Kleine sind, die nicht mal geboren sind, die noch gar keinen Namen haben. Aber das sind die, sagt Jesus, ein Beispiel für die. Willst du ein Beispiel für Dienst? Dann guck dir Menschen an, die sich um sie kümmern. Wisst ihr, in meiner Familie gibt es manchmal am Tag etwas, was die Kinder tun müssen. Das heißt Sophia-Betreuung. Da müssen sie auf unsere anderthalbjährige aufpassen, 45 Minuten. Und das machen sie manchmal mit Herzen und manchmal ohne. Aber wisst ihr, was Gottes Perspektive vielleicht auf diese 45 Minuten in eurem Tag sind? Das ist vielleicht der Moment, wo Gott sagt, da wart ihr Helden. Da wart ihr groß in meinem Reich. Da habt ihr euch untergeordnet. Da habt ihr mit diesem kleinen Kind gespielt, es aufgenommen wie ein Gastgeber seinen Gast. Habt es in eure Arme genommen und habt es seine Interessen über eure gestellt. Wenn ihr es von Herzen tut. Hast du vielleicht schon mal daran gedacht, dass diese Momente am Tag für Gott viel bedeutsamer und wichtiger sind, als was dir einfällt? Was Gott an deinem Tag so toll findet. Und schau dir die Menschen an unter uns, die diesen Kleinen täglich dienen, unsere Frauen und Mütter. Sie sind verachtet von der Welt. Wer will schon eine Hausfrau sein? Wer will schon eine Mutter sein? Ich sprach letztens mit jemandem auf Arbeit und erzählte ihnen, dass wir 6 Kinder haben und dass wir Homeschooling machen. Und sie sagte, wow, deine Frau macht das alles zu Hause. Ja, das ist ja toll. Und macht sie sonst noch was? Mich hat noch niemals jemand gefragt, was machst du? Ich bin Lehrer. Und ich sage, interessant, du bist Lehrer. Machst du sonst noch was? Was für eine Geringschätzung. Was für eine Geringschätzung dessen, was Gott so hoch ansiedelt. Könnten diese Menschen für einen Moment mal sehen, was aus Gottes Sicht es bedeutet, dass unsere Frauen und Mütter ihr Leben hingeben, ihr Studium abbrechen und hingehen und diesen Kleinsten tagtäglich dienen. Sie würden die Helden und mächtigen Männer und Frauen Gottes sehen, des Königs Jesus, die in einer Reihe ja über den mächtigen Männern Davids stehen. Die wahren Helden in der Realität, die sie nicht sehen können. Für einen Moment diese Gipfelperspektive zu haben, das wünsche ich all diesen Menschen und das wünsche ich auch mir manchmal, wenn wir unsere Frauen und Mütter anschauen. Denn das ist das Anwendungsbeispiel, das Jesus uns hier gibt. Natürlich geht es nicht nur um Kinder und es geht nicht nur um Kindererziehung und all das. Es ist ein Beispiel für Dienst, natürlich. Und du kannst dich fragen, wo in meinem Alltag bin ich Letzter und bin ich Diener und nehme mich der Ausgestoßenen und der Schwachen und der Letzten an? Wo ordne ich mich unter die, die sich keiner unterordnen will? Wo nehme ich diese Rangplätze ein? Frag dich das, aber ich will bei dem Anwendungsbeispiel bleiben, weil unseren Müttern und Frauen so selten jemand sagt, wie herrlich und toll sie sind. Denn wer ist größer als der, der dem König der Könige ein Bett gibt und Schlafplatz bietet, ihn stillt und aufnimmt? Ihr seht, wie sehr sich Jesus mit ihnen identifiziert. Er sagt, wer sie aufnimmt, der nimmt mich auf und wer mich aufnimmt, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Das ist die erste Anwendung, die erste Illustration, die wir uns vorstellen können, was es heißt, Diener zu sein. Was gilt das schon? Mit einem Kind sich 5 Minuten hinsetzen und ein Buch vorlesen, nichts gilt es in den Augen der Welt. Und für Gott gilt es alles. Das sind Helden, die dies tun. Die zweite Anwendung der Lehre der Demut dreht sich nicht um kleine Menschen, sondern um Außenseiter und knüpft an etwas, was Johannes ihn fragt. Johannes aber antwortete ihm und sprach: Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt, in deinem Namen Dämonen austreiben, und wir wehrten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach: Wehrt es ihm nicht, denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, wird mich bald darauf schmähen können. Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Denn wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Es ist ungewöhnlich, dass Markus uns den Namen eines Jüngers gibt, der eine Frage stellt. Warum erwähnt er hier, dass das Johannes gefragt hat? Nun, ihr wisst, Johannes ist einer von den dreien, die mit Jesus auf den Berg der Verklärung gehen durften. Er gehört zum innersten Zirkel der Jünger. Und Johannes, wenn ihr die Evangelien kennt und so ein bisschen wisst, wie dieser Jünger tickt, ist durchaus jemand, der sich zur auserlesenen Schar gezählt hat und dem diese Position vielleicht zu Kopf gestiegen ist. Wir wissen, dass er zum Beispiel in Lukas Kapitel 9, als sie durch ein Dorf der Samariter zogen, das sie nicht aufnahm, Jesus bat, dass er Feuer vom Himmel regnen lassen sollte, um diese Samariter auszulöschen. Diese, die sie nicht aufnehmen wollen, die nicht zu ihnen gehören, die nicht Teil ihrer Mission sein wollen. Und die gleiche hochnäsige, elitäre Art finden wir hier. Da ist jemand, der Wunder tut, der nicht zu ihrem Club gehört. Da ist jemand, der tatsächlich Dämonen austreibt, aber nicht bei ihnen ist. Und das kann er nicht akzeptieren. Warum nicht? Hört mal, was er sagt in Vers 38. Wir werten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Er sagt nicht, weil er dir, Jesus, nicht nachfolgt, denn das hat er wahrscheinlich getan, in Jesu Namen Dämonen ausgetrieben, aber weil er uns nicht nachfolgt. Er ist nicht in unserem Club drin. Johannes Stolz war subtil, aber er war da. Es ging ihm nicht um Jesus' Ehre, ob da jemand ist, der ihn schmäht oder verherrlicht, denn das ist das, was Jesus sagt. Er sagt, es geht darum, ob mich jemand schmäht oder verherrlicht. Hat er mich geschmäht? Nein, er hat mich nicht geschmäht. Er hat mich verherrlicht. Aber das ist überhaupt nicht Johannes' Fokus. Es geht ihm darum, dass solche Leute, die Dämonen austreiben, bitte nur aus seinem Club kommen, wo er zu den Top 3 gehört. Und Jesus erinnert Johannes daran, dass es nicht um Clubzugehörigkeit geht, sondern um die Verherrlichung Jesu im Dienen und in Demut. In Vers 41 schließt Jesus diese Bemerkung damit, dass er sagt: Wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, dem wird sein Lohn nicht ausbleiben. Jeder mit einem Dienerherzen sollte von dir, Johannes, hochgeachtet werden, denn er wird von meinem Vater im Himmel hochgeachtet. Selbst die kleinste demütige Tat wird er nicht vergessen, sondern belohnen. Lasst mich schließen, diese Predigt über die Tugend, der Letzte zu sein. Du bist das Allerletzte, das ist die Einstellung unserer Welt. Eine verletzende Beleidigung. Aber für Gott sind sie die Hochangesehenen. Und ich hoffe sehr, dass Gott zu uns, zu dir, zu mir sagen wird: Du warst der Allerletzte. Du warst der Allerletzte, der Diener aller Menschen, der Letzte in der Rangordnung, der Unterste an Würde, der Demütigste von allen, der mit dem größten Dienersinn. Dort nannten sie dich Heimchen am Herd, Ja-Sager, Fleißlieschen oder wie auch immer. Aber ich gebe dir hier einen weißen Stein mit einem neuen Namen der Ehre. Komm mit auf meinen Thron. Jetzt bist du der Erste und regierst mit mir in Ewigkeit. Amen. Lass uns einen Moment der Stille nehmen, wo wir unsere Gedanken zu Gott bringen im Gebet, und ich werde dann abschließen.